ARD.
Das Europäische Parlament ist nicht alles. Aber ohne das Parlament ist in Europa alles nichts. Stärken Sie mit Ihrer Stimme das Europäische Parlament.
Der Berliner Landeswahlleiter Stefan Bröchler appelliert auf YouTube. Noch gut eine Woche, dann wird gewählt. In Berlin nur Europa, in Brandenburg bekommt man dann auch noch Stimmzettel für die Kommunalwahl ausgehändigt. Also jede Menge Wahlkampf und wir sind mittendrin und schauen uns mal an, wie ist der denn so gelaufen bisher? Interessieren sich die Leute überhaupt für Europa? Und wie gehen die Kandidaten eigentlich damit um, dass sie ja meist nicht die prominentesten in der politischen Riege sind? Fragen über Fragen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Spreepolitik. Hallo, sagt Thorsten Gabriel. Irgendwie ist in Berlin ja seit 3 Jahren Dauerwahlkampf, so nach dem Motto, ist Sonntag schon wieder Wahl, weiß nicht, aber lass uns sicherheitshalber mal an der Schule vorbeigehen, ob sie geöffnet hat. Im Ernst, die Plakate, die zurzeit hier in Berlin hängen, verweisen alle darauf, dass es um ja Höheres geht als die landespolitischen Niederungen. Gewählt wird Europa. Auf einem Plakat las ich im Vorüberradeln, Uropa braucht dich und war dann kurz irritiert, aber das E war von einem Baum verdeckt. Also Europawahl und Kommunalwahl in Brandenburg. Darüber will ich reden und zwar mit meiner Kollegin Agnes Sundermeier hier aus unserer Berliner Redaktion Landespolitik und mit Thomas Bittner aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Hallo ihr beiden.
Hallo Thorsten.
Hallo aus Babelsberg.
Mal so vorweg, jeder Wahlkampf hat ja so seine Absurditäten. Was ist denn für euch das absurdeste oder lustigste Wahlplakat ganz spontan, das euch untergekommen ist? Vielleicht ohne Parteinamennennung, denn wir wollen ja keine Werbung machen, aber...
Nagel mich nicht auf den Wortlaut fest, aber ich fand das Plakat super lustig. Mehr Eis für alle oder wir wollen mehr Eis. Mhm. Das fand ich eine klasse Forderung, weil sie auch so schön aufgelöst wird in der Unterzeile. Da geht es nämlich eigentlich um Klimawandel. Also ja. ganz
dass mir
schlau.
Ein Brandenburger Europaslogan gar nicht so einfällt, das hat damit zu tun, dass an den Brandenburger Laternenpfählen ganz viele Kommunalwahlplakate auch noch hängen. Und das mischt sich dann. Dann steht da, Sarah kommt und darunter steht, Frank Reich möchte ins Parlament von Potsdam und er heißt wirklich Frank Reich und ist aber natürlich nicht für Europa da, aber Sarah kommt wegen Europa.
Und bei Social Media hatte ich gesehen, unter diesem Plakat mehr Eis hatte irgendwie eine andere Partei, die für Spaß durchaus bekannt ist, dann drunter geplakatiert und Pommes. Ja, es sind genau so diese Absurditäten. Aber wie fühlt sich denn dieser Wahlkampf für euch an? So aus welchen Zutaten besteht der? Man hat ja manchmal so ein Gefühl, dass man denkt, oh, da ist viel Leidenschaft dabei oder...
Ich finde, das ist total parteiabhängig. Und das sehe ich aber auch bei Abgeordnetenwahlkämpfen, also Landtagswahlkämpfen. So, manche sind kreativ, manche weniger kreativ. Ich finde, das ist mehr so ein Grundrauschen. Es ist nicht sehr, also es drängt sich vieles nicht so sehr auf, obwohl Plakate ja durchaus oft sichtbar sind im Straßenbild. Eben deswegen fallen mir vielleicht so ein paar etwas originellere Botschaften, dieses mehr Eis stärker auf. Ich finde, es ist eine ziemlich dezente Werbung, oft auch einfach nur mit Kandidatengesichtern, manchmal mit ein paar schlagkräftigen Sätzen. Es geht aber mehr so in Richtung der Metaebene, Gerechtigkeit, Frieden. Vielleicht sind das eben auch einfach die großen Themen, die für die Parteien im Wahlkampf am stärksten eine Rolle spielen. Das drängt sich zumindest, was die Werbung angeht, so auf. Also es geht weniger um Konkretes, sondern mehr die allgemeine Weltlage.
Und in Potsdam und in Brandenburg ist es natürlich so, dass wirklich die Kommunalwahl überwiegt, also nicht nur bei den Plakaten, die man sehen kann, sondern auch bei den Veranstaltungen. Und es ist ja in Brandenburg ein Superwahljahr. Wir haben in Brandenburg ja noch Landtagswahl. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die Bundesparteien auch so in der allerletzten Phase des Europawahlkampfs ganz viel nochmal nach Brandenburg schicken. Also jetzt in dieser Woche war die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei den Grünen nochmal zum großen Wahlkampfauftritt. Andere machen dann wirklich auch Straßenwahlkampf. Wie gesagt, in der letzten Woche vor der Europawahl kommt Sarah Wagenknecht nach Potsdam. Friedrich Merz wird in Potsdam sein. Carola Rakete für die Linke macht den großen Wahlkampfabschluss in Brandenburg. Also da mischt sich das Interesse am Wahlgeschehen, das eben über die Europawahl hinausgeht.
Hast du den Eindruck, dass das für die Parteien so eine Art glückliche Fügung ist, dass da zwei Wahlen übereinander liegen, weil Europa eben dann doch eine eher abstrakte Angelegenheit ist?
Na, es gab in Brandenburg ganz bewusst mal die Entscheidung, wir legen immer diese beiden Wahltermine zusammen. Das hat den Effekt für beide Wahlen, dass das Interesse vielleicht ein bisschen größer ist. Und tatsächlich nur Europawahl, da gab es wirklich Wahlbeteiligung in den letzten Jahrzehnten. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber die waren zum Teil erschreckend. Die lagen bei 30%. Und dadurch, dass das Interesse für zwei Wahlen zusammengelegt wird, ist die Wahlbeteiligung schon mal ein bisschen größer. Kann schon mal an 50% heranreichen, ist auch nicht gigantisch. Aber es mischen sich dann eben auch die Themen in dieser Wahl. Wahlkampfphase?
Ja, ich musste so aufhören natürlich, weil wir Berliner haben eben dieses ganz spezielle Problem, dass wir eigentlich vor Wahlen, quasi wie du es ja auch in der Anmoderation angesprochen hast, irgendwie ja gar nicht mehr unterscheiden können, beziehungsweise eine Wahl jagt die nächste. Und ich glaube, so ist eben auch Herr Bröchler zu verstehen, der eben sagt, jetzt geht nochmal wählen, auch wenn es irgendwie natürlich ein Déjà-vu ist. Aber es ist nach wie vor wichtig, auch da die demokratischen Kräfte zu stärken auf der Ebene. Und so ist ja, glaube ich, auch zu verstehen. Wobei die Zeichen stehen ja gar nicht schlecht. Ich habe gehört, ein Viertel der Briefwahlunterlagen wurden schon angefordert. Immerhin, kann man sagen.
Wie sind denn die KandidatInnen so drauf? Also wir haben ja sowohl in Brandenburg als auch in Berlin mit den Aussichtsreichsten gesprochen, sie porträtiert. Was sind da so eure Erfahrungen gewesen?
Also alle habe ich natürlich nicht getroffen. Ich habe 2 von 8, die wir vorstellen, getroffen und mir die anderen Porträts aber schon angeguckt, auch genauer hingeschaut, mit welchen Botschaften die auftreten. Und es ist so, man merkt allen eine ziemliche Begeisterungsfähigkeit für ihre Themen, auch für Europa an. Ich klammer die AfD da mal aus, weil sie tatsächlich die einzige Partei ist, die ja Europa komplett in Frage stellt als Konzept und auch das Europaparlament in seiner Berechtigung in Frage stellt. Also was man merkt, sie treten Begeisterung für ihre Themen ein, aber wissen auch, dass die natürlich irgendwie sehr von oben kommen, also auf einer sehr höheren Ebene, Gesetzesebene auch teilweise sind, was Energie- und Umweltpolitik angeht, die mit Berlin so direkt erstmal nichts zu tun hat. Und da versuchen viele halt eben auch zu erklären, was könnten denn die Bezugspunkte sein. Also ich spreche zum Beispiel von Hildegard Bentele, CDU, die sich im Umweltausschuss einsetzt, für Energiethemen einsetzt und sagt, ich habe jetzt lange an dem Thema kritische Rohstoffe und wie können wir, was die Versorgung der EU angeht, da unabhängiger werden von China, von Russland, weil auch in der EU gibt es tatsächlich Lithium, seltene Erden, man muss sie nur eben stärker fördern beziehungsweise da einfach mehr in die Forschung auch reinstecken. Das kann auch, wird auch kritisch gesehen, es wird auch ganz klar in Frage gestellt, auch von NGOs und anderen Organisationen, ob das wirklich funktionieren könnte, diese Versorgung auch aus der EU heraus. Aber es ist ein Thema, was sie an dem Gesetz hat sie mitgearbeitet, sie will das jetzt umsetzen und versucht eben da auch einfach Lobbyarbeit zu betreiben, um zu erklären, was sie da macht im Europaparlament.
In Brandenburg ist ein bisschen anders, weil es gibt da quasi von den 6 Kandidatinnen, die wir vorgestellt haben, sind im Grunde nur 2, die tatsächlich Erfahrung haben im Parlament und die davon berichten können. Der CDU-Kandidat Christian Ehler ist schon 20 Jahre im Europaparlament und Sergej Lagodinsky, für den die Grünen einstehen, ist eigentlich ein Berliner, muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, der ist seit 2019 im Parlament. Alle anderen sind Neueinsteiger und auch auf nicht besonders guten Listenplätzen und müssen also wirklich sehr bangen, was den Blick auf den Europawahltag angeht, ob sie es überhaupt schaffen. Und deswegen ist das nochmal eine etwas andere Situation. Da wird wenig über die Arbeit im Parlament gesprochen, sondern sehr viel darüber, was man machen würde, wenn man im Parlament sein könnte.
Was ja auch auffällig ist, wir hantieren, gerade wenn es um Europa geht, ganz häufig mit Namen, die uns im politischen Raum sonst eher selten begegnen. Also Hildegard Bentele kennen in Berlin noch ein paar Leute. Sie war vorher im Abgeordnetenhaus als Bildungspolitikerin aktiv. Aber bei den anderen Parteien ist es ganz häufig so, dass dort Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt sind, die man außerhalb dieser Parteien häufig noch gar nicht wahrgenommen hat. Man hatte mal so ein bisschen das Gefühl, also mein Eindruck ist es, Europa, das ist so ein bisschen die Erdumlaufbahn. Da werden irgendwie Leute in den Weltraum geschossen auf die ISS und die sind dann verschwunden irgendwie für 5 Jahre und tauchen dann gar nicht mehr auf. Ist das in Brandenburg auch so, dieser Eindruck?
Ja, früher gab es ja mal ein bisschen dieses Prinzip, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Also sozusagen so Abklingbecken für Politik. Das ist nicht ganz so. Also es sind interessanterweise auch junge Leute, die sich da engagieren und die halbwegs sicheren Listenplätze gepackt werden. Aber am Ende muss man auch sagen, die Parteien, die ganze Energie, die da reinstecken, die ist schon begrenzt, weil sie sich auf andere Dinge konzentrieren. Auch bei den großen Parteien. Die CDU ist froh, dass sie jemanden hat, der da schon seit 20 Jahren gut vernetzt im Europaparlament ist und will da nicht dran rütteln. Und die SPD hat sich in Brandenburg nicht besonders stark engagiert für die Europakandidaten.
In Berlin fällt vor allen Dingen auf, dass die Parteien, die wirklich Aussichten haben, ins Europaparlament zu kommen, sind die Bekannten und die Partei. Da stehen die, haben die Kandidatenlistenplätze, die tatsächlich irgendwie aussichtsreich sind. Und alle anderen sind Newcomer, die aber nicht erfahrungslos sind. Das kann man nicht sagen. Die haben schon auch auf der Verwaltungsebene Erfahrung mit Brüssel, auch mit oder auch im Bundestag mit Menschenrechtsthemen, mit europäischen Themen, mit Europapolitik gesammelt. Also nur, weil sie hier irgendwie unbekannt sind, heißt das noch lange nicht, dass sie da nicht gerade für diese Kandidatur entsprechende Erfahrungen mitbringen. Das ist mir aufgefallen, als ich mir die Kandidaten angeguckt habe.
Journalistisch besteht ja für uns dann immer die Herausforderung darin, zu sagen, okay, wir wollen die Leute vorstellen, aber wie machen wir das am besten? Und wie kann es vor allen Dingen auch gerecht zugehen, dass man allen die gleiche Chance bietet und dass es gleichzeitig auch nicht langweilig wird? Wir haben uns dann ja für ein Konzept entschieden, dass wir mit Menschen an Orte gegangen sind, die für sie etwas bedeuten. Agnes, da kannst du vielleicht auch, oder Thomas, du auch mehr dazu sagen, wie es dazu kam. Was mich interessieren würde, ist, habt ihr das Gefühl, auch nach dem, was ihr selber vielleicht gemacht habt, ist das Konzept so aufgegangen?
Ich finde, dass es ein interessantes Konzept war. Es hat den Kandidaten schon eine ziemlich gute, auch Bühne, muss man sagen, gegeben, um zu zeigen, wo lässt sich ihre europäische Arbeit sozusagen auch in Berlin verankern, beziehungsweise das, was sie erreichen wollen. Welche Themen spielen da eine Rolle? Da ist mir aufgefallen, Frau Bender ist zum Beispiel mit der Autorin an die Friedensglocke im Volkspark Friedrichshain gegangen. Frau Bender ist vom BSW.
BSW vom Bündnis Sarah Wagenknecht.
Genau. Und hat eben besonders das Thema im Wahlkampf vor sich hergetragen, dass sie mit Diplomatie und weniger mit Waffen eben den Ukraine-Krieg lösen möchte. Das kann man natürlich mit großem Fragezeichen versehen, auch nach den letzten Äußerungen von Putin. Aber dieses Friedensthema hat sie so vor sich hergetragen und sie hat es eben dort verankert. Also gerade wenn man bildlich was darstellen will, macht es natürlich Sinn, an Orte zu gehen, wo was rüberkommt. Frau Bentele hat sich an der Gedenkstätte Berliner Mauer getroffen, auch weil sie eben dieses Verständigungs- und Friedens- und Gerechtigkeitsthema so wichtig findet, hat dann aber über Rohstoff- und Energiethemen gesprochen. Es war ein bisschen schade, weil irgendwie vielleicht hätte man das doch besser zusammenbringen können, weil das eigentlich eben natürlich ihre Arbeit vor allen Dingen irgendwie widerspiegelt. Herr Sell hat sich auf dem Alexanderplatz treffen wollen, genau, Alexander Sell von der AfD, um dort die in seinen Augen fehlgeleitete Migrationspolitik zu zeigen. Stichwort, der Alex ist ja ein kriminalitätsbelasteter Ort und dort gibt es ja auch die Polizeiwache und das ist tatsächlich auch so, die Polizei hat Zahlen, dass dort die Delikte von Tätern nicht deutscher Herkunft steigen und auch die der deutscher Herkunft übertreffen. Das sollte für ihn symbolisieren, dass er sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen möchte, dass sich in der Migrationspolitik was ändern soll. Wie die AfD das jetzt machen möchte, wir wissen, dass sich da einiges getan hat. Gerade in den letzten Wochen haben sich und Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen. Die AfD steht jetzt ziemlich politisch isoliert da, aufgrund des Verhaltens ihres Spitzenkandidaten Maximilian Krah, der ja die SS verharmlost hat. Und genau wie eben er da anknüpfen will und wie die AfD überhaupt irgendwie politisch agieren will auf europäischer Ebene, hat er allerdings offen gelassen.
Auf den Dreh mit Herrn Sell würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Thomas, in Brandenburg, wie habt ihr das erlebt mit dem Orte gehen?
Ja, die Mischung war dann, sehr symbolische Orte waren dabei, aber manche, wo man auch so um die Ecke denken musste. Also ein symbolischer Ort ist natürlich, wenn die SPD-Kandidatin Marie Glissmann sagt, wir gehen an die Oder, wir gehen an die Brücke zwischen Frankfurt und Zwubitze, weil der Draht nach Osteuropa, die EU-Osterweiterung, das ist ihr Thema. Das ist natürlich dann ein sehr symbolischer Ort. Oder Sergej Lagodinsky, der gesagt hat, ich möchte an den Ort Glienicker Brücke, der mal die Nahtstelle zwischen Ost und West war und jetzt quasi ein Beweis ist dafür, wie alles zusammengewachsen ist, der interessanterweise auch zum allerersten Mal selbst auf der Glienicker Brücke war. Aber es waren dann auch so Themen wie der FDP-Kandidat, der wollte in den Zoo von Eberswalde. Und warum? Ja, weil der Zoo von Eberswalde zum Beispiel von einer polnischen Direktorin geführt wird, also quasi so ein europäisches Vorbild ist und natürlich auch sehr viele Fördergelder bekommen hat für seine Ausstattung und das war für ihn ein Beleg, dass da Europa auch für die Bürger ganz konkret und gut funktioniert. Die AfD-Kandidatin wollte sich am Berliner Reichstagsgebäude treffen, also vor dem Bundestag. Das hat uns natürlich sehr verwundert. Argument von ihr, 70% aller unserer Gesetze kommen aus Brüssel und dagegen will sie angehen. Ich meine, das stimmt nicht so ganz, denn natürlich entscheidet in Berlin immer noch der Bundestag, was in Deutschland entschieden wird. Und sehr viele EU-Entscheidungen werden natürlich in Brüssel vorbereitet, aber natürlich auch mit der Beteiligung der deutschen Regierung, mit Beteiligung von deutschen Parlamentariern. Aber sie wollte eben dieses Zeichen setzen, vielleicht war es auch praktisch, weil sie ist eine Mitarbeiterin von Alice Weidel in Berlin und dann war es vielleicht praktisch, sich vor dem Reichstagsgebäude zu treffen. Und der CDU-Kandidat zum Beispiel sagte, ich nehme euch mit in die Lausitz, weil die Lausitz ist für mich ein Beispiel für das gute Europa. Da, wo Europa mit dem Geld, was es hat, mit den Ideen, die es hat, mit den Strukturen, die es hat, auch hilft, zum Beispiel bei der Transformation. Und deswegen war das zum Beispiel dann der Treffpunkt.
Jetzt habe ich gesagt, wir müssen noch mal über Alexander Sell von der AfD reden. Bei uns in Berlin war es dann so, das Porträt war im Grunde im Kasten. Dann überschlugen sich bei der AfD ein bisschen die Ereignisse um deren Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Und dann, Agnes, dann hatten wir uns bemüht noch mal zu sagen, wir müssen das noch mal neu machen eigentlich, weil wir haben dazu gar nichts befragt.
Genau. Wir sind dann an Herrn Sell herangetreten und haben ihm gesagt, wir würden gerne nochmal Interview führen, gerade speziell zu den aktuellen Vorwürfen, weil es ja auch hätte sein können, dass er sich distanziert davon oder auch nochmal in Richtung der Position der Parteivorsitzenden geht auf Bundesebene, die gesagt haben, keine öffentlichen Auftritte mehr im Europawahlkampf, das schadet uns und den anderen Kandidaten möglicherweise. Aber er hat diese Anfrage unbeantwortet gelassen, was wir sehr schade fanden, weil natürlich aus journalistischer Sicht wäre es total relevant gewesen, seine Haltung dazu zu erfragen und ihn auch einfach damit zu konfrontieren, weil eben auch auf europäischer Ebene ja die politischen Möglichkeiten für die AfD durch diesen Ausschluss aus der Fraktion eben verschwindend gering sind. Und auch Herr Sell mir immer gesagt hat, es ist für die AfD und speziell für ihn sehr wichtig, in dieser Idee-Fraktion zu sein. Das sind sie einfach jetzt nicht mehr. Also es wäre spannend gewesen, seine Haltung dazu nochmal abzufragen, aber er hat uns leider keine Möglichkeit dazu gegeben.
Wir hatten ja ein ähnliches Thema in Brandenburg und hatten auch es schon thematisiert in dem Beitrag mit Marie Kahn-Holoch, die auf Listenplatz 14 ist und die ja übrigens
bei der AfD
und die übrigens selbst ja ein Teil der, ich nenne es jetzt mal Pannenparade, freundlich ausgedrückt, bei der AfD ist, denn sie hat ja auch eine Kontroverse verursacht. Sie ist Listenplatz 14, ziemlich sicherer Platz, weil wenn die AfD auf 15-16% kommen würde, dann wäre sie drin, aber sie ist ja innerparteilich auch angefeindet worden, weil sie falsche Angaben zur Berufsausbildung gemacht hat auf dem Nominierungsparteitag oder zumindest, ich sag's auch freundlich, ungenaue Angaben zu ihrem Lebenslauf. Und sie selbst sagt, das sei inzwischen ausgeräumt, alles eine Kampagne. Andere sagen, nein, der Bundesvorstand hat ihr ja eine Parteistrafe angedroht. Sie darf keine Parteiämter in den nächsten 2 Jahren annehmen. Ist auch interessant, man kann keine Parteiämter annehmen, aber man kann ins Europaparlament einziehen. Und das ist so ähnlich wie bei Maximilian Krah und Peter Bistron. Man kann da an der Liste nicht mehr viel ändern, auch wenn man es wollte bei der AfD. Also man hat da am Ende vielleicht in dem Parlament ganz viele Abgeordnete aus der AfD, die eigene Partei da auch gar nicht haben will.
Jetzt habt ihr beide schon angesprochen, dass einige Kandidaten auch Orte gewählt haben, um zu demonstrieren, seht her, da fließt europäisches Geld, sage ich mal, hin. Also da gibt es einen direkten Bezug, der vor allen Dingen auch finanzieller Natur ist. Aber wie ist denn darüber hinaus euer Eindruck? Also mein Eindruck in Berlin ist, dass Europa im politischen Geschehen dann doch sehr selten vorkommt. Also dass die Landesregierung, der Senat nicht so wahnsinnig aktiv in Brüssel ist. Er hat jetzt diese Woche gerade dort getagt. Das ja, aber das ist eben so ein Standardtermin einmal im Jahr. Das andere läuft so ein bisschen unter dem Radar. Wie ist denn das in Potsdam?
Ja, auch es gibt auch diese auswärtigen Kabinettssitzungen in Brüssel. Die letzte war genau vor einem Jahr, also Ende Mai in Brüssel. Und man hört auch, dass als die neuen Förderperioden und die neuen Struktur- und Wirtschafts- und Förderfonds diskutiert wurden, dass man da sehr intensiv ja unter der Hand auch viel Lobbyarbeit gemacht hat. Es ist so zweischneidig. Es ist einerseits, ja, wenn es um die Fördergelder geht, da hat man schon unter der Hand gekämpft und dafür gesorgt, dass da viel rüberkommt. Und Brandenburg hat sehr viel von Europa, also nicht nur die klassischen Fonds, die man kennt für regionale Entwicklung oder Sozialfonds oder Landwirtschaftsfonds, sondern auch dieser Just Transition Fonds, also da, wo es um die Transformation geht, wovon zum Beispiel die Lausitz heftig profitiert. Da hat man also auch schon was von Europa und das wird auch an jeder Stelle gelobt und gefeiert. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man ja, dass das Europa-Thema ist auch in der Landesregierung, da sagte jemand, na wie so eine Flipperkugel wechselt das Thema auch von Koalitionsvertrag zu Koalitionsvertrag. Also die Europaabteilung der Landesregierung, die war mal im Wirtschaftsministerium, die war mal im Justizministerium, die ist jetzt im Finanzministerium und die Finanzministerin interessiert sich auch nicht so fürchterlich für Europa. Wir haben eine Landesvertretung in Brüssel. Naja, da sind 10 Leute und wie gesagt, das ist eine Abteilung vom Finanzministerium. Wenn man da mal sich Bayern anguckt, die haben ein schlossartiges Anwesen in Brüssel sich aufgebaut. Die haben da 30 Millionen Euro reingesteckt. Für die ist das auch eine Außenstelle der Staatskanzlei und das ist natürlich ein ganz anderer, ja, da schaut man ganz anders hin. Da will man natürlich auch in Brüssel gesehen werden. Und das ist in Brandenburg ein bisschen, ja, man hört von der Landesvertretung auch, ja, die arbeitet effizient, informiert die Ministerien, macht Lobbyarbeit, aber macht jetzt auch nicht, hat keinen großen Fonds-Etat für Veranstaltungen und informiert jetzt auch nicht die Öffentlichkeit großartig über das, was in Brüssel passiert. Das machen andere Landesvertretungen viel effektiver.
Also ich finde, was man den 13 Berliner Parlamentariern im Europaparlament so ein bisschen ankreiden kann, ist tatsächlich, dass wenn nicht gewählt wird, gibt es erstaunlich wenig Lebenszeichen oder einfach Trommeln für das, was dort erreicht wird, was vertreten wird oder vielleicht auch was auf einer Ebene erreicht wird, die jetzt gar nicht in ihrem Beritt liegt, aber die sich in Berlin schon widerspiegelt. Und ich muss sagen, den einzigen Bereich, wo ich wirklich immer aktiv oder offensiv höre, dass da Fördermittel abgegriffen oder abgefragt werden und auch dann zum Einsatz kommen, ist der Wissenschaftsbereich. Da fällt mir auch der EUREF-Campus spontan ein. Da sind Mittel in Schöneberg, genau.
Gasometer,
sehr eindrucksvoll, ja, reingeflossen, auch in die Wissenschaft und Forschung. Die TU ist immer ziemlich aktiv, da auch zu erwähnen, was da passiert. Aber ich finde eigentlich, das ist wirklich auch Arbeit der Politiker und auch der Parteien, die eben aussichtsreiche Kandidaten auch entsenden, da immer mal wieder aufmerksam zu machen, auch eine Bilanz vielleicht mal zu veröffentlichen auf der Hälfte der Legislatur. Was ist da passiert? An welchen Projekten ist man dran, die auch in Berlin einen Einfluss haben können?
Ja, aber es gibt schon einen Unterschied. Du sagst 13 Vertreter aus Berlin im Parlament. Von den 705 Abgeordneten des Europaparlaments sind 4 mit einem Brandenburg-Bezug da. Und davon ist einer auch Sergej Lagodinsky, der eigentlich ein Rechtsanwalt aus Berlin ist, der ja auch Berliner Kandidat ist. Also in der Öffentlichkeit kann da natürlich bei so wenigen Leuten auch nicht viel ankommen in Brandenburg.
Thomas, lass uns noch mal ganz kurz auf das, ich sag mal, despektierlich Wirrwarr der Wahlen in Brandenburg schauen. Wir haben es ja schon gesagt, also Kommunalwahl, Europawahl. Was wissen wir denn, können die Brandenburgerinnen und Brandenburger das eigentlich auseinanderhalten, alles so? Was sagen denn da die Umfragen?
Ja, das ist interessant. Wenn man 2019 sich noch mal anschaut, da wird ja mal gesagt, ja, welches Zeichen geht denn von diesem Wahltag auch zum Beispiel für die Landtagswahl aus? Und 2019 war es so, da hat die Europawahl ziemlich deutlich die AfD gewonnen in Brandenburg, also war die stärkste Partei. Die Kommunalwahl hat mit Abstand die CDU damals am gleichen Tag gewonnen. Die Landtagswahl dann ein paar Monate später hat aber die SPD gewonnen. Also ein richtiges Vorzeichen für das, was dann im Laufe des Jahres passiert, ist es nicht unbedingt. Und man merkt auch, dass die Wählerinnen und Wähler schon durchaus unterscheiden an dem Wahltag selber. Sie haben, man muss sich ja vorstellen, bei der Kommunalwahl, da gibt es ja x Stimmzettel, also bis zu 4 Stimmzettel allein für die Kommunalwahl, weil man wählt den Kreistag, man wählt die Gemeindevertretung, man wählt den Ortsbeirat und dann hat man auch jeweils 3 Stimmen bei der Kommunalwahl und dann kommt dieses Kumulieren und Panaschieren, also man kann entweder die 3 Stimmen immer auf eine Partei oder auf einen Kandidaten verteilen oder man kann es auch sozusagen schön, das nennt man dann Panaschieren, so schön auf die Listen verteilen und dann ist die Auszählerei sehr kompliziert. Aber es ist interessant, dass die Leute doch einen Unterschied machen. Bei der Europawahl, da ist der Blick auf die AfD gerichtet, die könnte quasi auch in Brandenburg da wieder führen. Aber wir haben im letzten Brandenburg-Trend bei Infratest DIMAP gefragt, welcher Partei, welcher Organisation, welcher Liste trauen Sie am ehesten zu, die Probleme in Ihrer Stadt, in Ihrer Gemeinde konkret zu lösen? Und da war dann die SPD-Form. Man merkt, dass die Brandenburger auch schon beim Blick auf die Wahl da unterschiedlich hinschauen. Europa ist weit, da kann man auch mal ein bisschen sozusagen beim Wahlzettel sagen, da gebe ich jetzt mal eine kleine Protestnote ab. Und beim Thema Kommunales, da gucke ich dann doch schon, wen kenne ich, wer ist hier schon lange, wer hat für mich das ein oder andere schon gelöst, wer ist wahrnehmbar. Und dann ist der Blick doch ein bisschen anders.
Kleine Anekdote mit der Berliner Brille nach Brandenburg geschaut. Wir haben Freunde in Brandenburg im Havelland, die ja jetzt den Landrat wählen konnten oder die Landratswahlen hatten, politisch durchaus interessiert und die haben es einfach verschlafen, weil sie eben zwei Wahlbenachrichtigende hatten und die Daten waren so klein geschrieben, dass sie wussten, ja, da kommt die Europawahl, das ist doch der zweite dazu, der gehört wahrscheinlich zu meinem Mann. So, ich hänge die jetzt mal in den Kühlschrank und pinne die da an. Und sie haben nachher dann total beschämt festgestellt, dass es ja die Landratswahlen waren, die sie auch hätten wahrnehmen müssen. Also ist es auch nicht so ohne, die Stimmzettel sind auch nicht so ganz leicht lesbar.
Ich habe vor allem, ja, die Stimmzettel wollte ich gerade sagen. Also ein, ich sag mal, Familienmitglied, das in Brandenburg wohnt, nahm mich neulich beiseite und sagte, ich muss dir mal was zeigen. Der hatte Briefwahlunterlagen gezeigt. Das sind ja Poster, die Kommunalwahlunterlagen, also wenn man die sieht. Das ist ja wirklich, du hast ja gesagt, mit Panaschieren und
Kumulieren. Ja.
Kumulieren, genau. Das sind ja Begriffe, die wird ja immer in Berlin auch immer wieder mal diskutiert. Brauchen wir ein anderes Wahlsystem und so. Aber das ist ja, also da
ja, es sind riesige Wahlzeiten. Ja. Und die armen Wahlvorstände, die in der Nacht von Sonntag auf Montag das alles auszählen müssen. Der Wahlleiter hat schon angekündigt, es kann sein, dass in der Wahlnacht dann, weiß nicht, morgens um 4 erstmal das Auszählen gestoppt wird und dann erst am frühen Morgen nach einem kurzen Schlaf das fortgesetzt wird, weil das ist natürlich wirklich kompliziert, das am Ende auszuzählen.
Und
das
sind Zeltplanen, die man quasi erstmal zusammenfalten muss, um sie in die Ohren zu kriegen.
Nicht sehr bürgerfreundlich.
Naja, aber es ist Demokratie und ich finde, ja, diese Möglichkeit wirklich auch auf Listen einzelne Menschen ankreuzen zu können, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Ich danke euch sehr, Agnes Sundermeier und Thomas Bittner aus den Landespolitikredaktionen in Berlin und Potsdam, dass ihr euch Zeit genommen habt fürs gemeinsame Draufblicken.
Gern.
Tschüss. Berlin und Brandenburg im Wahlkampfmodus. Das war die Spreepolitik für diese Woche. Und uns gibt's wie immer jeden Freitag mit einer neuen Ausgabe, unter anderem in der ARD-Audiothek. Da freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren. Wenn Sie allerdings sagen, ich brauche täglich meine Informationsdosis, nicht nur über die landespolitischen Themen, dann empfehle ich Ihnen unseren RBB-Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ein kompakter, aktueller Überblick von Montag bis Freitag mit allem, was los ist in unserer Region. Für heute sagt danke und bis zum nächsten Mal, Thorsten Gabriel.